Hallo und willkommen zurück. Wir haben hier einen wirklich ganz besonderen Text von Ihnen bekommen. Auf den ersten Blick wirkt er fast unscheinbar.
Mhm.
Er heißt, der Prinz hat Schneewittchen wach geküsst, ist nur ein paar Absätze lang und ja, scheint erstmal nur ein Märchen zu kommentieren, aber da steckt so viel mehr dahinter.
Das kann man wohl sagen. Der Text stammt von einer Webseite, veröffentlicht 2014, von einem Autor, der sich Faust nennt. Und er nimmt diesen bekannten Kuss und ja, er formt daraus ein ganzes Konzept.
Den Wachkuss.
Genau, den Wachkuss. Und unsere Aufgabe heute ist es, gemeinsam mit Ihnen mal zu ergründen, was hinter dieser Metapher steckt. Denn der Autor stellt damit eine Idee auf, die eigentlich allem widerspricht, was wir heute so unter Selbstfindung verstehen. Genau das ist der Punkt, der mich sofort fasziniert hat. Die zentrale Behauptung ist ja, du wirst erst dann wirklich du selbst, also ein vollständiges Individuum, wenn du in einer tiefen, transformativen Verbindung mit einem anderen Menschen stehst.
Mhm.
Das ist schon eine ziemliche Ansage. Vor allem in einer Welt, die uns ständig zuruft, finde dich selbst, reise allein, sei unabhängig. Wir wollen heute mal schauen, ob diese Idee nur eine romantische Utopie ist oder ob da vielleicht ein tiefes, ja, vielleicht vergessenes menschliches Bedürfnis beschrieben wird. Eine Reise in ein Gegenmodell zur modernen Individualität sozusagen. Fangen wir am Anfang an. Der ist ja schon merkwürdig genug.
Absolut.
Der Text beginnt ja nicht mit »Es war einmal«, sondern mit dieser fast technischen Klassifizierung. 01 Attribut Wachkuss. Das hat mich sofort stutzig gemacht.
Verständlich. Einerseits haben wir dieses hochemotionale, märchenhafte Bild und andererseits diese kalte, fast bürokratische Einordnung. Das wirkt wie ein absichtlicher Widerspruch. Was meinst du? Versucht der Autor hier, die Romantik zu entzaubern oder sie auf eine neue Formel zu bringen?
Ich glaube, es ist eher Letzteres. Was hier passiert, ist ein faszinierender, intellektueller Schachzug. Indem er den Kuss als Attribut bezeichnet, löste ihn ja komplett aus der Schneewittchengeschichte heraus.
Ah, okay.
Das ist kein einmaliges Ereignis in einem Märchen. Das ist ein wiederholbares psychologisches Phänomen. Ein universelles Prinzip der Verwandlung, das ja fast einen wissenschaftlichen Namen verdient. Er nimmt das Gefühl und macht daraus eine Funktion, sozusagen.
Eine Funktion, die überall und jederzeit ausgelöst werden kann.
Genau. Und diese Funktion hat es in sich. Die Verwandlung, die er da beschreibt, ist ja unglaublich dramatisch. Er schreibt, aus dem tumben deutschen Michel, der verschlossenen deutschen Michelena, ist der Prinz die Prinzessin geworden. Diese Wortwahl ist schon sehr stark.
Extrem stark. Der deutsche Michel ist ja dieser Archetyp des Schlafmützigen, des etwas Schwerfälligen. Ist das eine spezifische Kulturkritik oder steht der Michel hier einfach für jeden unerweckten Menschen?
Ich denke, es ist beides. Der Autor nutzt sicher bewusst diese deutsche Figur, die ja oft mit einer gewissen Innerlichkeit, aber eben auch Sturheit assoziiert wird. Aber im Kern, da geht es um den universellen Zustand des Schlafens.
Also des unentfalteten Potenzials.
Eben. Der Michel ist jeder von uns, bevor er oder sie wirklich wach geküsst wird. Es ist der Zustand, in dem das eigene Königliche halt noch verborgen ist.
Was mich aber am meisten beeindruckt ist, dass es keine Rettungsaktion ist. Es ist nicht so, dass der edle Prinz kommt und das arme, passive Mädchen rettet.
Ganz wichtiger Punkt. Der Text betont ja, dass es eine gegenseitige Erhebung ist. Beide werden gemeinsam zu Prinz und Prinzessin. Er schreibt, nie wieder werden sie allein sein, denn bis an das Ende aller Tage werden sie gemeinsam die Abenteuer der irdischen Verwicklungen bestehen. Die Verwandlung führt also direkt in eine, ja, unzertrennliche Gemeinschaft. Das ist der entscheidende Punkt. Es ist keine einseitige Aufwertung, sondern eine Co-Kreation. Der eine erkennt im anderen das königliche Potenzial und ruft es wach. Und genau durch diesen Akt wird er oder sie selbst königlich.
Ah, das ist interessant.
Es ist ein Akt der Spiegelung und der gegenseitigen Anerkennung auf höchstem Niveau. Man erschafft sich gewissermaßen gegenseitig in der besten Version seiner selbst. Und diese neu geschaffene Identität, die ist von Anfang an auf die Zweiheit ausgelegt. Die existiert gar nicht im Alleinsein. Und genau da landen wir bei der zentralen Behauptung des Textes, die wirklich alles auf den Kopf stellt. Direkt im Anschluss an diese Beschreibung kommt der Satz, genau so verläuft die immer wieder spannend zu lesende Geschichte der Individualität. Puh, das ist ein Statement.
Ein riesiges Statement. Er sagt also, der wahre Weg zum Individuum führt nicht über die Abgrenzung, sondern über die Verschmelzung.
Exakt. Und das ist der Punkt, an dem dieser kurze Text so unglaublich provokant wird für unser modernes Denken. Unsere gesamte Kultur der Selbstoptimierung, von Wellness-Retreats bis zu Karriereratgebern, die basiert ja auf der Idee des souveränen, autonomen Ichs.
Klar, das Ich, das an sich selbst arbeitet, genau. Man geht nach innen, man findet seinen Kern, man setzt seine Grenzen. Und dieser Text sagt, nein, das ist nur die halbe Miete. Die volle Entfaltung deines Ichs, dein wahres Königsein, geschieht erst im Angesicht eines anderen, der dich als König oder Königin sieht und behandelt. Aber birgt dieses Modell nicht auch eine enorme Gefahr? Also wenn wahre Individualität nur in dieser tiefen Zweiheit entsteht, was ist dann mit all den Menschen, die allein leben? Sei es aus freien Stücken oder nicht? Sind sie nach dieser Logik dann unvollständige Individuen? Macht man sich hier nicht unglaublich abhängig von einer anderen Person? Also fast schon im Sinne einer Co-Abhängigkeit? Diese Idee, dass ich jemand anderen brauche, um ganz ich selbst zu werden, das klingt für moderne Ohren fast schon toxisch.
Das ist ein absolut berechtigter Einwand. Und auch der wunde Punkt dieses Modells, wenn man es zu dogmatisch liest. Ich glaube aber, der Autor würde argumentieren, dass es nicht um eine Abhängigkeit geht, die einen schwächt.
Sondern?
Sondern um eine Resonanz, die einen stärkt. Es geht nicht darum, dass eine Hälfte die andere sucht, um ganz zu werden. Es geht darum, dass zwei potenziell ganze Individuen erst durch die gegenseitige Anerkennung ihr volles Potenzial, ihre Arete, wie er es später nennt, entfalten.
Okay, also kein Auffüllen eines Mangels?
Sondern die Zündung einer bereits vorhandenen, aber schlummernden Raketenstufe.
Okay, die Zündung, nicht das Auffüllen. Das ist eine wichtige Unterscheidung, genau. Und zu der Frage nach den Alleinlebenden. Der Text präsentiert dieses Modell ja als die Geschichte der Individualität. Das ist natürlich eine absolute Setzung. Man könnte es aber auch als Beschreibung eines bestimmten, vielleicht des intensivsten Weges zur Selbstwerdung lesen, ohne andere Wege auszuschließen. Aber er klingt schon sehr überzeugt davon.
Total. Er scheint von der Kraft dieses einen Weges so überzeugt, dass er ihn verabsolutiert. Er spürt ja anscheinend selbst den Widerstand, den diese Idee hervorruft. Und ja, das merkt man total. Er schiebt sofort hinterher. Und es ist keine gemeine Lüge. Es ist wahr. Und das klingt fast wie eine Beschwörung. Als würde er gegen eine zynische Welt anschreiben, die an so etwas nicht mehr glaubt.
Er nennt es eine wiedergefundene seelische Attitüde. Also nicht als neue Erfindung, sondern als etwas Archaisches, das wir verloren haben.
Und dann definiert er den Kern dieser Attitüde. Und das ist für mich die Schlüsselstelle des ganzen Textes. Er sagt, es geht darum, dass die höchste Arete, sich gegenseitig wie eine Königin und ein König zu behandeln, Wirklichkeit wird. Und mit diesem einen Wort.
Arete.
Mit Arete, da öffnet er eine Tür in die antike Philosophie, die sein ganzes Konzept in ein völlig neues Licht rückt.
Okay, Arete. Das müssen wir kurz erklären. Das kommt aus dem Griechischen und ist, glaube ich, ziemlich schwer zu übersetzen, oder?
Sehr schwer. Tugend ist die gängigste Übersetzung, aber sie greift viel zu kurz. Arete bedeutet auch Exzellenz, Bestform, das Erreichen des höchsten Potenzials, das in einer Sache oder einem Lebewesen steckt.
Also wie bei einem Werkzeug oder Tier?
Genau. Die Arete eines Pferdes ist seine Schnelligkeit. Die Arete eines Messers ist seine Schärfe. Und die Arete des Menschen ist laut Philosophen wie Platon und Aristoteles die Verwirklichung seiner höchsten Fähigkeiten, Vernunft, Mut, Gerechtigkeit.
Und dieser Text behauptet nun, die höchste menschliche Arete, die absolute Spitzenleistung, zu der wir fähig sind, ist nicht Weisheit im Alleingang oder Tapferkeit im Kampf, sondern die Art und Weise, wie wir eine Partnerschaft führen.
Genau das.
Das ist ja eine radikale Umdeutung dieses Konzepts.
Vollkommen. Er verlegt den Ort der menschlichen Exzellenz aus dem öffentlichen Raum der Polis oder dem inneren Raum der Seele direkt in den Beziehungsraum zwischen zwei Menschen. Die Beziehung wird zum primären Trainingsfeld für die menschliche Bestform.
Aber jetzt kommt mein früherer Einwand wieder ins Spiel.
Die Frage nach dem Anspruch.
Genau. Sich gegenseitig immer wie eine Königin und ein König zu behandeln, das klingt nach einer unglaublichen Anstrengung, nach einer permanenten Performance. Das echte Leben ist doch chaotisch.
Natürlich.
Man streitet sich, man ist genervt, man hat schlechte Tage. Stellt dieser Text nicht ein Ideal auf, das an der Realität zerschellen muss? Und am Ende führt das doch nur zu Enttäuschung, weil man dieser Arete nie gerecht werden kann.
Das ist der Punkt, an dem wir unsere moderne Vorstellung von Perfektion von der antiken Idee der Praxis unterscheiden müssen. Für die Griechen war Arete keine Eigenschaft, die man einfach besitzt,
sondern
eine Haltung, die man praktiziert. Es geht nicht darum, niemals einen Fehler zu machen. Es geht um die grundlegende ethische Ausrichtung, um die bewusste Entscheidung, den anderen prinzipiell in seinem höchsten Potenzial zu sehen und zu fördern, selbst wenn die Gefühle mal Achterbahn fahren.
Ah, okay. Das ist ein wichtiger Gedanke. Es ist also keine emotionale, sondern eine ethische Verpflichtung?
Ganz genau. Das hebt die Beziehung aus der reinen Spontanität und der Abhängigkeit von flüchtigen Gefühlen heraus. Die Arete-Praxis ist das Fundament, das auch Stürme aushält. Sie ist eine bewusste Arbeit, ja, aber eine, die laut dem Text nicht erschöpft, sondern beiden erst ihre volle Kraft verleiht.
Und der Wachkuss ist dann sozusagen der symbolische Startpunkt, der Moment, in dem man diesen ethischen Pakt schließt.
Genau. Ab da beginnt die eigentliche Praxis der Arete.
Und diese Praxis, diese wiedergefundene Freude, die will der Autor anscheinend nicht für sich behalten. Am Ende lädt er uns ja quasi an eine ganze Reihe von Orten ein, um darüber zu sprechen.
Richtig. Und die Auswahl dieser Orte ist wie eine Landkarte seiner Idee. Er will die Freude teilen in den Dionysien, Festspielen, im Museon, am Ethikabend und zum Kulturfrühstück. Er sagt damit im Grunde, diese Haltung muss auf allen Ebenen erfahren werden.
Okay, gehen wir das mal durch. Dionysien.
Das steht für das Ekstatische, das Feierliche, das Künstlerische. Man muss es feiern. Dann das Museon, der antike Ort der Wissenschaft und Künste.
Also muss man es intellektuell durchdringen und studieren.
Genau. Dann der Ethikabend, der knüpft direkt an den Arete-Begriff an. Das ist die philosophische Diskussion.
Und schließlich das Kulturfrühstück. Das klingt nach...
Nach Alltag. Nach dem nahbaren, gemeinschaftlichen Austausch. Es ist also keine abgehobene Theorie, sondern etwas, das gelebt und geteilt werden soll. Übrigens, eine kleine Merkwürdigkeit am Rande, ist uns in den Daten aufgefallen. Der Text wurde 2014 veröffentlicht, aber die Korrekturvermerke, etwa zur Rechtschreibung von Wachkuss zu Wachkuss, sind auf 2012 datiert. Ein kleines Rätsel.
Ja, das andeutet, dass diese Gedanken schon länger gereift sind, bevor sie öffentlich wurden.
Ein Detail, das zum geheimnisvollen Ton des Autors Faust passt, finde ich. Es unterstreicht den Eindruck, dass wir es hier mit einem sehr durchdachten, persönlichen Manifest zu tun haben.
Was nehmen wir also aus diesem kurzen, aber extrem dichten Text mit, den Sie uns geschickt haben? Wir haben eine wirklich bemerkenswerte Reise gemacht.
Das kann man sagen.
Sie begann mit einem Märchenkuss und landete bei einer ethischen Lebenspraxis. Wir gingen von der schläfrigen Figur des deutschen Michels zu einem radikalen Gegenentwurf von Individualität, die sich erst in der Zweiheit vollendet.
Der Wachkuss ist hier eben nicht nur eine romantische Geste.
Nein, viel mehr.
Er ist der Zündfunke für eine gemeinsame, tiefgreifende Selbstverwirklichung, die auf dieser, ja, fast majestätischen, gegenseitigen Wertschätzung beruht.
Genau. Der Text legt nahe, dass die höchste Arete, also die menschliche Bestform, darin besteht, im Partner das Königliche zu sehen und zu behandeln, um gemeinsam das eigene Potenzial zur vollen Blüte zu bringen. Und das wirft einen letzten Gedanken auf, den Sie vielleicht mitnehmen können.
Wenn dieser gegenseitige Wachkuss, diese Praxis der Arete, der Schlüssel zur Geschichte der Individualität ist, was bedeutet das dann für die Geschichte des Individuums, das seine Krone ganz allein findet? Der Text präsentiert ein unglaublich kraftvolles Modell des gemeinsamen Werdens. Aber was könnten die Stärken und nach unserer Diskussion vielleicht auch die blinden Flecken einer solchen Geschichte der Individualität sein, die so tief und untrennbar in der Zweiheit verwurzelt ist?